Ja, guten Morgen an dieser Stelle, an die Gemeinde, an jeden Zuschauer, Zuhörer, ja, an die paar Leute, die hier heute rein konnten. Also, alles Gute. Und seid wach zu Hause, Kids ganz besonders, Jungschauer, Teenies, Jugendliche, aber auch die Älteren. Und schaut zu, was Gott heute reden möchte. Wie ich zu der Geschichte heute komme: ich wurde letzte Woche eingeladen, in einer Gemeinde zu predigen. Das hat sich aber gecancelt, ist nichts draus geworden. Und habe ich ganze Woche überlegen müssen, ob dieser Text überhaupt für unsere Gemeinde heute auch dran ist. Und am Ende habe ich überlegt, komm, wenn Gott mir den Text gegeben hat, dann wird das auch heute zutreffen. Vielleicht eine Geschichte, die jeder von euch schon mal gehört hat. Aber damit wir die irgendwo einordnen können, sie steht im Lukas-Evangelium. Und damit du ungefähr weißt, wann die Geschichte spielt, vielleicht ein paar Einzelheiten, ein paar Gegebenheiten vorher. Und zwar erinnerst du dich vielleicht, dass Jesus irgendwann getauft worden ist. Dann wurde Jesus in die Wüste gebracht, er wurde versucht. Nach der Versuchung geht er raus in die Synagogen, er lehrt, die Leute wissen ganz genau, wo er zu finden ist. Er geht die ganze Nacht über auf einen Berg, er betet und am nächsten Tag holt er seine 12 Jünger zusammen, nennt sie Aposteln und sendet sie aus in seiner Nachfolge als Apostel. Und er geht in eine Stadt, die heißt Nein, und da lese ich vielleicht ein, zwei Verse, bevor wir zu dem Haupttext kommen. Ich lese ganz kurz aus Lukas 7, dann den Vers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nein, und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Dann springen wir auf den 16. Vers, oder kurz danach, er heilt einen Jungen, noch treffender gesagt, der Junge war tot, Jesus macht ihn wieder lebendig. Und jetzt steigen wir in den Text ein, 16, alle aber griff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgebung. Johannes, der ihn getauft hat, der kriegt sogar mit. Er schickt seine Jünger zu Jesus, die sollen fragen, was da passiert ist, was überhaupt abgegangen ist. Und die kommen zu Jesus und die fragen im Vers 20, als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilt er viele von Krankheiten und Plagen, bösen Geistern und vielen Blinden schenkt er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird gute Botschaft verkündigt. Glückselig, wer sich nicht an mir ärgert. Soweit zur Einleitung überhaupt, wo wir heute einsteigen wollen. Jesus tut Wunder, richtig krasse Dinge, Menschen werden lebendig. Es verbreitet sich im ganzen Land, aber nicht alle wollen das wahrhaben. Ich lese den Haupttext aus Lukas 7, 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. So sage mir, welcher von ihnen wird nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Jesus sprach zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus wird eingeladen, so fängt die Geschichte an. Der Pharisäer lädt ihn zum Essen ein. Ist nichts Außergewöhnliches, das machen wir heute ganz normal, wir laden jemanden ein. Die Interessen können durchaus verschieden sein. Vielleicht Langeweile, vielleicht haben wir einen neuen Grill, den wir einweihen, vielleicht haben wir ein paar Fragen, vielleicht laden wir den einen ein, weil wir den neuesten Tratsch hören wollen. Wir wissen nicht, warum er ihn eingeladen hat, aber er lädt ihn ein. Gleichzeitig war eine Frau in der Stadt und sie kriegt das mit. Sie kriegt mit, dass Jesus beim Pharisäer eingeladen ist und sie geht einfach dahin. Sie nähert sich Jesus und du musst dir vorstellen, damals war es so, dass die Menschen zu Tisch lagen. Das heißt, die Füße sind irgendwo ausgestreckt und man liegt am Tisch, wo das Essen draufsteht. Und die Frau streicht sich von hinten an eben Jesus dran und fängt an zu weinen. Die Tränen fallen auf Jesu Füße und sie trocknet diese Tränen mit ihren Haaren ab. Und hat das Öl und streut es oder verreibt es auf seine Füße, dieses kostbare Öl. Und wir lesen auch ganz klar, was der Pharisäer denkt. Also ich habe mich gefragt, wie seine Gedanken hier drauf kommen, aber das ergibt sich aus dem Kontext, dass Jesus ihn darauf anspricht und man weiß genau, was er dachte. Und der Pharisäer denkt, also was ist das für ein Prophet? Das kann doch niemals sein, dass der so ein toller Mensch ist, weil er hat die Kunde ja mit Sicherheit auch mitgekriegt, die da passiert ist in der Gegend, dass da einer war, der Tote auferwecken kann. Es muss was ganz Besonderes sein. Vielleicht war es auch der Grund, warum er ihn eingeladen hatte, für den Fall, dass er mal stirbt, dass er einen kennt. Wir wissen es nicht. Aber für ihn ist klar, Jesus ist kein Prophet, weil wenn er wüsste, was das für eine Frau ist und vor allen Dingen, was sie macht. Ich habe mich auch gefragt, woher weiß der Pharisäer, was die Frau für einen Job hat? Und die Geschichte dreht sich nun zu der Frau, weg vom Pharisäer, aber Jesus nimmt die Gedanken von ihm auf und möchte ihm was verdeutlichen. Und er nimmt eine Geschichte und er sagt, das war ein Gläubiger, der hatte zwei Schuldner. Gläubiger, ich muss es ein bisschen, also ich muss die Definition nachschauen, man kann es schon erklären, aber das kann man ganz einfach darstellen. Ein Gläubiger ist jemand, der etwas abgibt, beispielsweise Geld, und er glaubt, dass du ihm das Geld zurückzahlst. Das ist der Gläubiger. Der Schuldner ist klar, das kennt vielleicht jeder, kannst mir mal 10 Cent leihen. In dem Moment, wo du es kriegst, bist du der Schuldner. Du musst die 10 Cent abgeben. Soweit zum Verständnis. Der eine hat aber 500 Denare, war schuldig, der andere nur 50. Kannst du sagen, ungefähr 500 Tage Arbeitslohn oder 50 Tage Arbeitslohn. Also das Zehnfache, also weit höher. Und er fragt den Pharisäer, was meinst du? Der Gläubiger vergibt beiden die Schuld, die können es beide nicht bezahlen, das ist Fakt. Er weiß es, aber er vergibt ihnen, was er aber nicht muss. Er könnte auch theoretisch eine Klage laufen lassen, die beiden kämen in den Knast. Aber darum geht es hier nicht. Er will vom Pharisäer wissen, welcher von diesen beiden, die so viel Geld geschuldet haben, wird dankbarer sein. Und der Pharisäer ist wahrscheinlich genauso wie ihr zu Hause, ist doch logisch, der am meisten schuldig war, der wird am meisten dankbar sein. Das ist klar. Und das hat der Pharisäer auch ganz klar gelöst. Und Jesus tritt hier zu der Frau und nimmt seine Antworten und versucht, deutlich vor Augen zu führen. Und er sagt ganz klar, was der Pharisäer gemacht hat oder eben was er nicht gemacht hat, was aber die Frau gemacht hat. Der Pharisäer hat ihm keinen Kuss gegeben, die Frau hat ihm seine Füße geküsst. Ich weiß nicht, also Kinder haben vielleicht deutliche Bilder vor Augen, aber auch ich selber habe nicht lange nachdenken müssen. Ich weiß, wenn meine Frau von der Arbeit kommt, ist es nicht, dass ich die Füße küsse. Ich mache es nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, damals sind sie mit Sandalen rumgelaufen. Die kamen nicht sauber ins Haus. Die kamen schwitzig, stinkend ins Haus rein. Und die Frau küsst ihm die Füße. Sie weint auf seine Füße und sie nimmt Öl, was Geld gekostet hat, um es dahin zu schmieren, wo es eigentlich niemand macht. Öl nutzt du für die Haare, in einem Ritual, vielleicht wenn man einen König salbt. Das nutzt du, um Wunden zu bedecken oder einzubalsamieren. Also für die guten Dinge, wo du einen Mehrwert hast. Bei den Füßen ist es einfach Verschwendung. Und im 47. Vers zieht Jesus ein Fazit und er sagt ganz klar, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Diese ganzen Dinge, die sie gemacht hat, verdeutlichen, wie sehr die Frau Jesus geliebt hat. Und erst anschließend sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und wie gesagt, vielleicht kennst du die Geschichte und sagst zu Hause, ach, die hast du schon tausendmal gehört. Normal, Jesus ist da, ein Pharisäer, die sind immer dabei, da kommt eine Frau, Jesus vergibt, das ist wie immer. Eine Bibelgeschichte. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich den Text gekriegt? Also liest man vielleicht ein bisschen tiefer. Man muss sich Fragen stellen, das ist ganz interessant, ich werde noch darauf zu stehen kommen. Auf den ersten Blick vielleicht eine ganz normale Geschichte. Hier in der Geschichte werden verschiedene Fragen bereits gestellt, auch indirekte Fragen zum Beispiel. Der Pharisäer denkt, wenn Jesus wüsste, wer diese Frau ist und was sie machte. Mit anderen Worten, er hätte auch Jesus direkt fragen können, Jesus, weißt du, wer die ist und was die macht? Er denkt es sich. Jesus fragt den Pharisäer, wer ist der Dankbare in der Geschichte? Und die anderen Menschen, die da rumlagen, die das Ganze beobachtet haben, es waren noch mehr Gäste anwesend, die sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergeben kann? Da sind einige Fragen dabei und Fragen sind immer ganz gut. Ich hatte schon mal eine Predigt drüber gehalten. Fragen sind immer gut, wenn du zum Ziel kommen willst. Wenn du die richtigen Fragen stellst, kommst du zu den Antworten. Ich habe mir einen Vortrag angehört und da ist die Frage, die bei Verhören oder generell bei Analysen von irgendwelchen Tatorten, von irgendwelchen Verbrechen, da ist die Frage ganz wichtig, warum? Warum liegt das Opfer so und nicht da? Oder da und nicht an der Stelle. Warum hat das die Hand da und nicht da? Und durch diese Fragestellung erfährst du, was überhaupt passiert ist. Und ich habe ein bisschen den Text wirklich ja, einige Male wiederholt. Und ich habe diese Frage in dem Text gefunden. Warum? Und der Vers wird in 47 ganz klar erklärt. Vers 47. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe gezeigt. Und die Frage, die mir aufgefallen ist, warum hat die Frau das gemacht? Die Frage ist da, man muss sie nur finden. Warum hat die Frau das gemacht? Das ist jetzt meine Frage, ihr habt vielleicht auch andere Fragen, das ist jetzt nicht Diskussion oder so. Aber ich habe mir die Frage gestellt und habe diese Antwort gefunden, weil ihr vergeben worden ist. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, dass diese Frage zu Hause am schlimmsten ist. Warum? Du darfst nicht raus. Warum? Weil es nass ist. Warum muss ich eine Jacke anziehen? Und warum? Immer warum? Ihr lieben Eltern, habt Geduld. Wenn ein Kind euch bei banalsten Dingen warum fragt, dann wird er erst recht bei den komplizierten warum fragen. Und das ist wichtig. Du fragst dich, warum geht die Sonne morgens auf? Wir haben das heute tausendmal ja schon gehört, übertrieben gesagt. Warum treffen sich Menschen? Warum ist es wichtig, von zu Hause Videobotschaften zu schicken? Warum wollen Menschen in eine Gemeinde, in einer Zeit, wo man lieber auf der Couch abhängen kann? Warum? Tausend Fragen. Aber hier geht es um ein bestimmtes Warum. Also, was ist passiert und warum ist das so passiert? Eine Frau, eine Sünderin, investiert in ein Salböl, um es jemandem auf die Füße zu streichen. Warum? Ich weiß nicht, wie teuer es war, aber es war konkret nur für Jesus bestimmt. Insofern interessant, sie kommt erst in das Haus, als sie weiß, dass Jesus da ist. Sie kommt nicht zum Pharisäer, sie geht nicht zu seinen Kollegen, sie geht dahin, weil Jesus da ist. Dieses Öl ist genau für Jesus bestimmt, denn sie nimmt es extra noch mit. Sie wusste, dieser Mann ist der, der Sünden vergeben kann. Und ich bin sicher, ihr Glaube, und das zeigt die Geschichte ganz deutlich, ihr Glaube treibt sie genau zu Jesus und in seine Arme. In ihrem Herzen war die Entscheidung bereits gefallen, aber ihre Tränen, der Besuch, das Ritual, die Fußsalbung, das Trocknen der Träne, eine stumme, aber deutliche Sprache, was Jesus ihr bedeutet hat. Sie erweist ihm ihre Liebe. Sie weiß, wie viel Schuld sie auf sich geladen hatte. Und schauen wir mal nochmal zurück auf den Simon. So heißt der Mann, der Pharisäer, der heißt Simon. Er lädt Jesus ein, aber ich glaube nicht, weil er von Jesus als Gottes so überzeugt ist. Denn wir lesen aus dem Text, dass er denkt, wie kann das ein Prophet sein, wenn er nicht mehr weiß, wer hinter ihm steht? Und wir lesen auch im Kapitel vorher, dass die Pharisäer sich nicht taufen ließen. Sie lehnten die Botschaft ab. Sie waren was Besseres. Ich habe das schon kurz erwähnt, der Pharisäer weiß genau, welche Frauen er besucht. Obwohl er es weiß, lässt er sie rein. Er weiß, welchen Job die Frau hatte. Der Beruf wird zwar nicht genannt, aber wie man über diese Frau spricht, lässt sich das erahnen. Und für ihn ist ganz klar, Jesus kann niemals ein Prophet sein, denn wer sich mit so einer Frau einlässt und ohne das zu wissen, der kann niemals von Gott kommen. Und Jesus versucht ihm die Unterschiede zu zeigen und wie gesagt, er erzählt ihm die Geschichte und er will das deutlich machen, warum diese Frau das tut. Derjenige, dem am meisten vergeben wird, der liebt viel mehr. Und seine Dankbarkeit wird sie auch dementsprechend zeigen. Und Jesus beleuchtet die Frau. Und das ist sehr interessant. Er sagt nicht Sünderin. Er sagt, Simon, da ist die Frau. Eine Frau, wie Jesus Menschen geschaffen hat. Er wertet sie nicht ab aufgrund ihrer Taten. Er hat ihr schon vergeben. Und seine Sicht auf Simon, da geht es ja weiter, hat auch einen etwas anderen Blickwinkel. Dieser Pharisäer, der auf die Frau verachtend schaut, sie als Sünderin bezeichnet, erhält sich automatisch für etwas Besseres. Für ihn ist diese Frau lediglich eine Hure, eine Sünderin. Er sieht sie, er weiß, was sie macht. Und Jesus möchte mit der Geschichte die Handlung der Frau aufzeigen, die im Gegensatz zu eben diesem besseren Pharisäer eigentlich viel besser dran ist. Auch für diesen Sonntag, habt ihr es vielleicht mitgekriegt, hatte ich eine Statusmeldung per WhatsApp gemacht, um einfach euch herauszufordern. Ja, ich weiß, das sind persönliche Fragen, danke trotzdem an der Stelle für die Rückmeldung, die bleiben, wie gesagt, anonym. Die Frage war aber ganz konkret, für wie moralisch gut hältst du dich? Du kannst dich bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Und auf der Skala finden sich auch die Frau wieder und der Pharisäer. Und ich möchte das Ganze einmal mal präsentieren. Könnt ihr den Tisch einmal rüber tun? Wir gehen mal rüber zur Bühne. Hier haben wir noch. Genau, und wir haben die Skala von 1 bis 10. Alles dazwischen, da hattet ihr Zeit oder Möglichkeit, euch zu bewerten. Und ich muss sagen, also einige Rückmeldungen gegen ziemlich schnell rein. Andere haben sich vielleicht nicht getraut. Aber es kamen Rückmeldungen rein. Und wir sehen hier die Frau. Wir sehen den Pharisäer. Der Pharisäer hält sich für was Besseres als die Frau. Wir haben eine Rückmeldung. Der eine hat sich mit 8 bewertet. Gar nicht so verkehrt. Schon fast nah dran. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen höher als der Pharisäer. Man weiß es nicht. Es kamen auch ein paar. Die waren ganz unten dran. Sogar noch vielleicht schlechter dran als die Frau. Ich habe meine Kinder gefragt. Ja, an der Stelle ist es nicht mehr anonym, ich weiß, aber es bleibt alles in der Familie. 5. Nicht ganz schlecht, nicht ganz gut, mittendrin. Wo du hier stehst, du persönlich als Zuschauer, das kannst du selber bewerten. Aber am Ende will ich deutlich machen, dass es um diese beiden Einstellung der Person geht. Ich habe nicht locker gelassen, ich habe die Leute gefragt, wo seht ihr den Pastor? Ja, muss das hier lachen? Ja, wo seht ihr den Pastor? Also der Pastor kam ganz gut weg. Also der war auch hier wie einer seiner treuen Schäfchen, der war auch bei 8, Also hat der Pastor nicht selber bewertet, das würde er niemals machen, Demut in aller Ehren, aber ich habe andere einfach bewerten lassen. Und ich habe nochmal gefragt, Mutter Teresa, schon mal gehört, oh, die war auch irgendwo, ja, vielleicht auch bei der 8. Dann habe ich weitergemacht, wo ist der Papst, wo seht ihr den Papst? Und ihr habt die Artikel in den letzten Wochen gelesen, der hat ein paar Stimmen verloren, der wurde irgendwo hier datiert, also als Stellvertreter für die katholische Kirche. Ich will es an der Stelle nicht lächerlich machen, auch nicht bewerten, das sind einfach Rückschlüsse. Und dann, aber am Ende das Gesamtbild, das ist entscheidend. Deswegen bleib bitte dran. Eine Person, die quasi schon Pflichtfach ist, ist Adolf Hitler. Da braucht man nicht lange suchen, der war ganz unten drunter. Wir schalten wieder zurück. Interessant, was will ich damit zeigen? Die Idee ist nicht von mir, aber ich habe sie übernommen, weil ich sie einfach interessant fand. Je höher du an der 10 bist, desto weniger Vergebung brauchst du. Je mehr du zur 1 kommst, desto mehr Vergebung brauchst du. Je näher du an der 10 kommst, je weniger Vergebung du eigentlich brauchst oder bedarfst, desto weniger dankbar wirst du sein. Kommst du von der 1, weißt du ganz genau, wie viel dir geschenkt worden ist und dementsprechend steigt dein Dank. Ich weiß nicht, wo du dich an der Skala eingeteilt hast, aber was ich gemerkt habe, wenn ich Leute gefragt habe, wenn die Antwort vom Nächsten kommt, dann guckt man sofort, wo steht der im Verhältnis zu mir. Gehe ich sofort auf die Vollen, ich sage, ich bin bei 9, ganz kurz dazwischenruf, 10 hat niemand erwähnt. Es gab eine Ausnahme aber mit einer Erklärung, aber 10 selber hat niemand erwähnt. Ich weiß nicht, warum du die 10 nicht genommen hast. Vielleicht ein bisschen Bescheidenheit, warum nicht? Aber wenn wir im Verhältnis zu jemand anderem gucken, also wenn ich jetzt sage, bevor hier Hitler dran war, waren vielleicht viele, oder der 2, 3er würde jetzt sagen, boah, wenn Hitler bei mir ist, dann bin ich doch vielleicht schon mal auf der 4 oder 5. Bitte nicht falsch verstehen, Gott richtet diese Menschen, wir nicht. Ich will es nur veranschaulichen, was die Geschichte uns sagen oder lehrt. Wenn wir es mit jemand anderem vergleichen, dann bin ich nicht unbedingt ein schlechter Mensch. Allerdings, wie gesagt, ist niemand auf die 10 gekommen. Dieses Schaubild ist nur eine kleine Aufnahme, aber ich möchte noch einmal den Kontrast der Personen deutlich machen. Jeder in der Geschichte, Simon, die Frau, diese beiden Personen haben Schuld vor Gott. Und das ist wichtig. Du musst deine Bewertung, dein Gut oder dein Schlecht im Verhältnis zu wem sehen? Zueinander oder zu Gott? Zu dem Gläubiger, der deine Schuld erlassen kann, einfordert? Wenn du im Gefängnis bist, kannst du dich mit deinen Kollegen streiten, wer weniger Mist gebaut hat oder auch wer Mist gebaut hat, ist völlig wurscht. Du guckst durch das gleiche Gitter nach draußen, hat Willi sehr treffend gesagt. Aber alle sitzen hinter der gleichen Mauer. Wie ist dein Verhältnis zu Jesus? Dem Einzigen, der Schuld erlassen kann. Die Menschen kamen zu ihm und sagten, bist du der Kommende? Die anderen sagten, Gott kommt Menschen besuchen. Die haben es erkannt. Je ehrlicher du bist zu dir selber, desto größer ist die Last, die du ablegen darfst. Interessant ist, um dich auf der Skala von 1 bis 10 einordnen zu können, also zu schauen, wo landest, musstest du dir ja ein paar Gedanken machen. Was hast du, das würde mich wirklich interessieren, als Kriterium genommen? Die 10 Gebote, dein Gewissen, das Grundgesetz vielleicht die letzte Woche so mal, hast vielleicht das Alter 18 bis 20 ausgeklammert und hast dann davor genommen, wo du noch unschuldig warst. Ich weiß es nicht, aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, du hast kurz in dir reingehört und musstest dein Leben irgendwie ausbreiten, um zumindest mal gucken, was will er jetzt von mir? Oder wo stehe ich wirklich? Oder kann ich das bewerten? Aber egal, was du gemacht hast, du musstest deine Kriterien oder deine Wertungen musstest du ja mit irgendjemandem abgleichen, oder? Wenn du die Acht genommen hast, was hat dich gehindert, die 10 zu nehmen? Wenn du die 8 genommen hast, warum nicht die 6? Was ist der Unterschied zwischen der 8 und der 6 bei dir persönlich? Die Bibel sagt, dass wir sehr wohl in uns reinhören können. Und wir können sehr wohl die Bewertung vornehmen. Allein schon an dieser kleinen Geschichte. Wir wissen ganz genau, was ist gut, was ist schlecht. Denn sonst wärst du nicht auf deine Bewertung gekommen. Die persönliche Einstufung auf der Skala 1 bis 10 hast du genau auf der Grundlage festgemacht, die du kennst. Die Bibel ist ganz deutlich, die in dir reingelegt worden ist. Die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, gut und schlecht, diese Spielregeln, Gebote, Satzungen, Ordnungen, Verbote, sind alles Kriterien. Und ich glaube, das kam im Psalm ganz kurz zum Vorschein, dass Gottes Gebote ewig gültig sind. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich meine, ich habe das rausgehört, dass Gottes Entschluss ewig sind. Sie sind nicht änderlich. Er ist nicht so, dass er morgens aufsteht und sagt, ach, heute verbiete ich das und morgen das. Es ist ganz klar geregelt. Du kannst dich darauf verlassen. Und seine Leitplanken, also die biblischen Leitplanken, sind absolut unveränderlich. Sie gelten sowohl für Hitler, sie gelten sowohl für Mutter Teresa. Jetzt kann das natürlich sein, du glaubst gar nicht an das, was wir hier heute machen, du glaubst gar nicht an Gott. Dann dürftest du oder könntest du niemals Adolf Hitler auf dir einsetzen. Denn gemäß seiner damaligen, ich sag's so wie es ist, seiner damaligen Ideologie, seines Wahnsinns, war er der Herrscher der Welt. Er war übermächtig, in seinem Reich galt, was er sagte. Alles, was er wollte, ist passiert. Er fühlte sich vollkommen im Recht. Jetzt leben wir 70 Jahre später, das können wir sagen, so ein Irrer. Aber ich frage dich, nach welchen Maßstäben ist das damals irre und heute nicht irre? Nach welchen Maßstäben gehst du auf die 8, kannst aber jemand auf die 6 setzen oder auf die 5? Woran machst du es fest? Du brauchst gar nicht auf andere zu schauen. Denn die Fehler, die wir machen, die bewerten wir längst nicht so stark, wie wenn andere den gleichen Fehler machen. Wir sortieren ihn sofort irgendwo ein. Wie der Pharisäer, eine Sünderin, was sie macht, ganz schlimm. Die 10 werden wir niemals erreichen. Da waren sich interessanterweise alle einig. Die 10 werden wir nie erreichen. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Erst durch seine Tat am Kreuz, dem Begleichen von deiner und meiner Schuld, spricht er dich und mich gerecht. Wir sind frei. Und den ersten Vers, den ich heute gelesen habe, war er kam auf die Erde, um Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Ich habe mich auch gefragt, was hat ein Armer davon, wenn er eine frohe Botschaft hört? Er hat doch Schulden. Warum ist er arm? Weil er keine Mittel hat. Ist das nicht genial? Jesus kommt und verteilt Armen frohe Botschaft. Er erlässt die Schuld und der Arme kann sich freuen. Deine Schuld ist bezahlt. Nur durch Jesus kannst du die 10 erreichen. Und das ist der Glaube, der sich in der Liebe dann niederschlägt. Wenn du aufrichtig bist und verstanden hast, von welcher Schuld er dich befreien möchte, dann kannst du auch selber viel Liebe von ihm erwarten. Der letzte Vers macht das sehr deutlich. Vers 50, er sagt zu der Frau, geh hin in Frieden. Frieden ist nur möglich, wenn niemand Schuld hat. Solange das nicht geklärt hat, wird es immer Streit geben. Wenn du aufgrund der Vergebung deiner Sünde durch Gott gerecht und gut gesprochen wirst, dann hast du Frieden. Und in dem letzten Teil möchte ich dich einfach in die Woche lassen, dass du darüber nachdenkst, wo du tatsächlich auf der Skala stehst. Warum tat Jesus das? Und warum bezahlt er deine und meine Schuld? Ich lese noch einen Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. So sehr hat er die Welt geliebt. Bevor du und ich auf der Welt waren, hat er Liebe gezeigt. Mehr Liebe zeigen geht nicht. Ich hoffe, die Geschichte sitzt, dass du weißt, wo du bist, wie viel Liebe Gott dir gezeigt hat und wie viel Liebe du ihm schuldig bist. Denn er hat sich geopfert, lange bevor wir irgendwas gemacht haben. Er wusste, was wir tun werden. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche wirklich Weisheit beim Nachdenken, dass du ehrlich bist, aber auch, dass du diese Chance, wenn du bei 2 oder 3 bist, dass du weißt, es ist sehr viel Potenzial da. Warum? Weil Gott es getan hat. Er nimmt dich mit auf die 10, er vergibt dir deine Schuld. Und wenn dir viel vergeben ist, wirst du viel danken. Und das ist ein wunderbares Prinzip. Und damit beende ich meine Predigt. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Es sind wirklich geniale Gedanken, die Gott uns in diesen kleinen Text reingepackt hat. Wem viel vergeben ist, der dankt viel. Und nur durch Jesus können wir überhaupt Liebe weitergeben. Amen.